Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Ich bin Christian, der Host dieses Podcasts, und heute geht es um das Thema Uphill Flow. 10 Jahre Uphill Flow. Und dazu habe ich 2 Gesprächspartner eingeladen. Das ist der Klaus Fleischer. Er ist CEO bei Bosch E-Bike Systems und seit vielen Jahren passionierter Mountainbiker. Hallo Klaus.
Hallo Christian.
Und als zweiten Gesprächspartner habe ich den Stefan Schlie. Er ist ehemaliger Vize-Weltmeister im Trial, versteht also eine Menge von Radfahren, Fahrtechniktrainer, Testimonial und Sparringspartner für die Entwickler bei Bosch E-Bike Systems. Hallo Stefan.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo. Ihr zwei seid ja eng befreundet und unternehmt regelmäßig Mountainbike-Touren zusammen und seid dabei auf den Begriff des Uphill-Flow gekommen, habt das sozusagen erfunden. Was ist denn eigentlich der Uphill-Flow?
Ja, der Stefan und ich kennen uns ja schon seit ein paar Jahren, und als wir uns kennengelernt haben, da war Flow so in aller Munde, und Flow war dieses Glücksgefühl, das aufkommt beim Mountainbiken, wenn alles stimmt. Also Hans Rey mit seinen Flow Country Trails und Harald Philipp mit seinem Buch Flow und als Vortragsreisender über die Bühnen mit Flow. Und wir sind dann gemeinsam Trails hochgefahren, und zwar meine Home Trails in Stuttgart. Und dabei haben wir so rausgefunden, was so psychologisch der Flow eigentlich ist, nämlich der Einklang von Anforderungen der Situation, Einklang mit dem eigenen Können, aber auch dem Anspruch an sich selbst. Und dann haben wir diesen Flow auch bergauf entdeckt und hatten da so viel Freude dran, dass wir dann irgendwann auf dieses Wort kamen, Uphill Flow.
Mhm. Wie du sagst, also das eigene Können, der eigene Anspruch wird durch das E-Bike natürlich komplett neu definiert, so dass man eine Auffahr, also eine Bergaufsituation völlig anders erleben kann. Habt ihr das einfach so, kam euch das so in den Sinn, oder habt ihr irgendwie das ganze Thema Flow vorher nochmal euch angeschaut? Gab es eine Idee zu sagen, wie nennen wir das Ganze, oder ist es einfach so entstanden?
Also ich würde an der Stelle mal einhaken. Es ist ja so gewesen, dass wir letzten Endes an diesem Tag am Fahrradfahren spielen waren. Und vielleicht, also dieses Flow-Gefühl, was der Klaus eben schon sagte, was man eben als Modewort in der Mountainbike-Szene sowieso eigentlich täglich im Mund hatte, war der Begleiter und eben auch das gesuchte Glück des Mountainbikes. Und jetzt sind wir mit unseren Fahrrädern E-Mountainbike fahren gewesen. Und vielleicht muss man sich an der Stelle dann mal kurz überlegen, was denn eigentlich ein Flow ist. Und ich habe da eigentlich eine Definition, die ich total super finde. Das sogenannte Flow-Fenster, das ist nämlich genau das, wenn man in seiner Komfortzone ist, wo man gerade nicht mehr gelangweilt ist, bis dahin, wo man wirklich überfordert ist. Und ich glaube, das ist das Besondere am Uphill-Flow, dass ich jetzt ein Fahrrad habe und an diesem Fahrrad ist ein Motor, und dieser Motor gibt mir Kraft, die ich normalerweise selber nicht hätte. Und wegen dieser fehlenden Kraft wäre ich so schnell überfordert in Uphill-Situationen mit Mountainbikes, und nicht nur ich, sondern viele andere Fahrradfahrer auch. Und du kriegst jetzt alleine deswegen, kriegst du so eine Portion Flow in deine Beine und in deinen Kopf, was schon mal generell geil ist, auf dem Asphalt oder auf dem Trail. Wenn das Ganze dann eben noch gepaart ist mit der neuen Neugierde eines Mountainbikers, der dann mit einmal sich überlegt, okay, ich kann ja jetzt von der Kraft her Uphill fahren, und kriege dann noch ein bisschen Fahrtechnik dazu, dann kriege ich eben dieses neue Gefühl ganz, ganz stark in mich reingedrückt. Und das ist das Besondere. Und zudem ist besonders, dass dieses Gefühl jeder sofort hat. Das heißt, man muss da nicht viel dran erklären an diesem Gefühl. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich dieser Begriff Uphill Flow, mal ganz unabhängig von den ganzen Bosch-Themen und Bosch-Missionen, so durchgepflanzt hat in den Köpfen der E-Mountainbike-Fahrer, weil du quasi mit einem Wort beschreiben kannst, was du freudig im ersten Moment spürst. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
Ja, und was dann für uns so relevant war, war diese Neugierde und das Spielen. So haben der Stefan und ich uns kennengelernt. Ich war 2013 auf La Palma als Mountainbike-Tourist bei Atlantic Cycling bei Philipp Volz und Stefan war unser Guide und Fahrtechniktrainer. Und da haben wir natürlich viel geschuttelt und sind dann die Trails runtergefahren. Und Stefan hat dann irgendwann mitbekommen, was ich so mache in der Fahrradindustrie. Und dann war er neugierig und dann haben wir uns auf der Eurobike 2013 getroffen und dann habe ich ihn nach Stuttgart eingeladen, weil er wollte unbedingt mal dieses neue Spielzeug E-Mountainbike fahren, was er vorher noch gar nicht gefahren ist. Er hat natürlich schon von gehört, aber er ist noch nie gefahren. Und so sind wir dann im Oktober 2013 bei mir die Hometrails rund um Stuttgart gefahren und hatten dabei so viel Freude. Uns war, glaube ich, gar nicht bewusst, dass wir dieses Wort Flow verwendet hatten, aber es war damals halt gerade so Zeitgeist. Und saßen dann abends beim Italiener in Stuttgart und haben darüber philosophiert und der Tag war cool und wir sind die Trails gefahren und wir sind die Trails hochgefahren, wir sind uphill im Flow gefahren, uphill Flow, so ist der Hashtag entstanden. Zufall. Aus diesem Gefühl des Tages heraus. Und dann hatte der Stefan so die Idee, naja, wie erklären wir das der Welt? Weil wenn das nur ein Bruchteil der Mountainbiker so cool findet wie wir, dann könnte das was Großes werden, aber das muss man irgendwie erklären. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen ein Video, wir müssen einen Film drehen. Und so ist Uphill Flow 1 entstanden. Ich bin da wieder nach La Palma geflogen zu Stefan und wir haben dann, ich glaube, es war November 2013, so eine Art Drehbuch geschrieben. Und da bin ich zu unserem Marketing, wir waren damals ein kleines Startup, und habe gesagt, Tamara, wir müssen ein Video drehen. Und sie sagt, wir haben noch nie ein Video gedreht, doch wir brauchen jetzt ein Video. Und so ist Uphill Flow 1 in Leogang entstanden. Den gibt's heute noch auf YouTube zu sehen. Und wenn man das anschaut, was vor 10 Jahren, was da schon möglich war, es ist echt, der Spirit von Uphill Flow kommt da gut rüber.
Diese Spielidee war halt auch einfach gut, die wir damals hatten, weil zu dem Zeitpunkt war ja für die meisten Leute ein E-Mountainbike einfach etwas, um aufgrund von irgendwelcher körperlichen Mankos voranzukommen. Und wir haben halt die ganze Geschichte so gespielt, dass wir mit Markus Klausmann zusammen in der Zeit Uphill und Downhill vereint haben. Ne? Der ist mit dem E-Mountainbike die Forststraße hoch und hatte maximalen Spaß. Beim Downhill war er in seinen alten Fähigkeiten nicht beschnitten. Und ich habe auf dem Bongo Bongo Trail North Shore Up the Hill rumgespielt. Und das war auch glaubhafter Spaß, der da vermittelt werden konnte. Somit war quasi dieses Gefühl über den Film transportiert, eine neue Sportlichkeit war der ganzen Sache an der Hand gegeben. Wir haben ganz vielen Leuten diese Peinlichkeit genommen, ein E-Bike zu fahren. Also das war ein ganz großer, wichtiger Moment. Da kam viel zusammen.
Ich glaube auch, dass das irgendwie ein wichtiger Punkt ist, dieses Thema des Stigma, E-Bike zu fahren, dass man das aufheben kann. Und jetzt würde ich dich aber trotzdem, ich meine, du bist Trial-Vize-Weltmeister. Kannst du auch mit dem Biobike Uphill-Flow erzeugen oder eher nicht? Stefan?
Du kannst mit dem Biobike Uphill-Flow erzeugen, indem du A, sehr schön trainierst und genug Kraft hast, dass du in der entsprechenden Steigung es nicht als Überforderung empfindest. Und wenn du dann noch mit der Fahrtechnik, die dir als Trailer so ein bisschen in die Wiege gelegt wird, beziehungsweise sich durch Training rausstellt, durch das richtige Pedalmanagement und Koordination und Hüpfen in der Lage bist, irgendwo hochzukommen, wo andere nicht hochkommen, dann ist das auch ganz schön. Aber es ist meistens nicht so ein Flow-Gefühl, weil man doch irgendwie überfordert ist, im Vergleich zu einem E-Mountainbike, wo du doch Sachen hochfährst, wo du vorher gedacht hast, das geht ja im Leben nicht. Und jetzt fährst du da auch und hast Spaß dabei.
Also ich krieg Uphill, obwohl ich überwiegend Biobike fahre, ich krieg Uphill keinen Flow hin mit dem Biobike. Selbst wenn ich gut trainiert bin, im Moment bin ich es nicht so, aber das ist schon deutlich schwieriger.
Der ist ganz interessant, weil mir fällt gerade so ein Erlebnis ein. Stefan und ich waren 2016 am Gardasee und fahren in Torbole durch den Kreisel und Stefan sieht irgendwie eine Bekannte, die er von La Palma kannte oder eine Kundin damals, die sieht den Stefan auf einem E-Mountainbike und sagt zu ihm, ich brauche das nicht. Und der Stefan sagt, ich brauche das auch nicht, aber ich will's, weil es Spaß macht. Genau. Und in diesen 3-4 Tagen am Gardasee haben wir so eine neue Weltformel des Mountainbikes entwickelt. Über die haben wir, glaube ich, dann lange nicht mehr gesprochen. Ich versuche das nochmal herzuleiten. Wenn du einen Trail runterfahren möchtest, was ja mal so das Grundziel ist, jedes Mountainbikers, einen schönen Trail runterzufahren, und du fährst in 15 Minuten runter, dann musst du aber vorher 1 Stunde hochgefahren sein. Das heißt, das Verhältnis von hoch zu runter ist 4:1. Und bei diesen 4 Zeiteinheiten, also dieser 4x Viertelstunde Hochfahren, fährt jeder so in seinen Pulsbereich und guckt, dass er oben ordentlich ankommt. Und die Gespräche schlafen langsam ein. Und oben kommt man dann an und es verschwitzt, isst was, fährt runter. So, also 4:1. Beim E-Mountainbiken ist uns damals schon aufgefallen, dass die Weltformel ist 2+1. Weil du fährst schneller hoch, das heißt 2 Zeiteinheiten hoch, 30 Minuten zu 15 Minuten. Aber bei dem Hochfahren bist du entweder in deinem Pulsbereich und fährst gesellig, fröhlich quatschend nebeneinander her. Das ist nämlich das, was passiert beim E-Mountainbiken berghoch. Du kannst dich prima in der Gruppe unterhalten. Oder du fährst einen technischen Trail hoch, hast diesen Anspruch und diese Freude, wenn du ein technisches Segment meisterst, und dann fährst du den gleichen Trail runter ohne Einschränkungen, weil die Mountainbikes sind so heute so gut wie Mountainbikes. So, das heißt, du hast 2+1 und daraus ist eigentlich dieses Abhilflo-Gefühl entstanden. Das ist nicht nur super technisches Hochfahren à la Stefan Schlieder-Treiler, sondern für uns ist das ein langer Tag im Sattel. Du kannst deine Touren ganz anders planen. Egal ob am Gardasee oder in Livigno oder in Finale Ligure oder im Austertal. Die E-Mountainbike-Tage sind schon anders. Es sind lange Tage, Enduro-Tage, Abenteuer möglich. Das würdest du mit dem Biobike auch konditionell kraftmäßig nicht schaffen und schon gar nicht 2-3 Tage hintereinander. Das ist eigentlich so unser Abhilflo-Gefühl.
Und jetzt hast du noch was Wichtiges gesagt, was manchmal wirklich auch gerne verwechselt wird. Und deswegen würde ich es einfach nochmal betonen. Uphill-Flow ist nämlich tatsächlich nicht als Trailer irgendwo hoch zu hüpfen, sondern Uphill-Flow ist das Gefühl, nicht überfordert, Spaß an Stellen, Uphill zu haben, die man vorher nicht gefahren wäre.
Jetzt muss ich natürlich unweigerlich die Frage stellen, das Uphill-Biken auf Trails hat natürlich, ist mit dem E-Bike, E-Mountainbike möglich, aber es hat natürlich auch in der Community, die sehr groß ist und immer noch auch aus sogenannten Biobikern, also den Fahrern, die sich oft auch gerne damit rühmen, nur mit Muskelkraft den Berg hochzukommen, was ja auch unbestritten ein schönes Gefühl sein kann, wenn man das möchte. Aber hat natürlich auch zu Konflikten geführt, weil der eine fährt auf dem Trail hoch, wo der andere gerne runterfährt. Und unter Umständen kann es da im besten Fall zu einem kleinen Konflikt führen, im schlimmsten Fall zu einer Kollision. Wie seht ihr das? Was wäre da eine Möglichkeit, da dieses Konfliktpotenzial ein bisschen zu entschärfen?
Also ich würde da mal anfangen und eine kleine Anekdote erzählen, als ich angefangen habe auf La Palma da mit dem E-Mountainbike aufzutauchen. Und auch dieses neue E-Mountainbike und die Freude und den Uphill-Flow aktiv gelebt habe. Ich habe Gegenwind gekriegt ohne Ende, weil auf La Palma Atlantic Cycling ist eigentlich eine Zelle der aktiven Enduro-Fahrer und der großen Namen der Zeit, die in Deutschland das Enduro-Fahren auch geprägt haben. Und ich will ja keine einzelnen Namen nennen, aber da kam schon der ein oder andere mit Gegenwind und hat dann so gesagt, boah, was machst denn du da? Das ist doch total bekloppt. Das hat doch nichts mit Fahrrad. Die haben das aber alles nie ausprobiert gehabt. Die haben das einfach nur mal so per se verurteilt. Und dann sind wir natürlich in die Diskussion gegangen und mit der Zeit und mit dem Gefühl und dem Ausprobieren von E-Bikes hat sich das dann sukzessive so geändert. Sogar in der Bubble der sportlichen Mountainbiker. Und bei den normalo Mountainbikern war das natürlich ähnlich. Und die fühlten sich so ein bisschen ihrer Ehre beraubt, wenn jemand mit einem E-Bike fuhr. Aber das hat sich ganz, ganz langsam abgebaut, weil jeder, der so ein E-Bike dann ausprobiert hat, kam mit einem Lächeln wieder. Und der Konflikt ist dann Schritt für Schritt dann eben auch angepasst, verkleinert worden. Und mittlerweile fahren ja auch die meisten, die anfangs ein Problem damit hatten, jetzt gerne E-Mountainbike.
Ja, und das war eine Erfahrung, die haben Stefan und ich auf unseren Studienreisen gemacht. Wir waren dann viele Jahre gemeinsam so mal eine Woche, mal anderthalb Wochen in den Alpen unterwegs, weil wir auch verstehen wollten, wie verändert das E-Mountainbike das Mountainbike, aber auch den Mountainbike-Tourismus. Und da haben wir natürlich auch schon gesehen, dass das E-Mountainbike, sag mal, die Community verändert, aber auch vor allem das Angebot an geguideten, geführten Touren. Und mir ist dann irgendwann eins aufgefallen, so vor 20, 30 Jahren, als wir mit Mountainbiken anfingen in den 90ern. Mhm. Da war so das Abenteuer oder die Frage des Abenteuers, wo komme ich hoch und wo komme ich noch runter? Mhm. Und mittlerweile ist halt jetzt gerade so viel am Mountainbiken ist jetzt auch so Gravity geworden, also Downhill und Enduro fahren. Und viel findet im Bikepark statt. Ist ja alles gut. Nur wenn man sich anschaut, Gravity ist eigentlich Motorsport geworden, weil viele Mountainbiker nutzen eben Shuttle oder Lift und Gondel. Also La Palma wird nur geschuttelt. Da tritt ja kaum einer hoch. Und so, da habe ich Herrn Stefan kennengelernt. Und wir haben dann irgendwann auch auf La Palma angefangen, E-Mountainbike-Touren zu machen. Das heißt, morgens einen halben Shuttle-Fahrt hoch und dann mit zwei oder drei Akkus den ganzen Tag fahren. Und selbst der Stefan sagt, ich lerne die Insel neu kennen. Ich lerne die Insel neu kennen, weil ich beim Hochfahren auf einmal Dinge sehe, die ich beim Runterfahren nie sehe. Das Gleiche haben wir erlebt im Austertal, das Gleiche haben wir erlebt in Finale Ligure. Das heißt, raus aus dem Shuttle, raus aus der Gondel und Abenteuer den ganzen Tag, also mehr Zeit im Sattel verbringen. Und das muss man erstmal erfahren. Das kann man auch nicht erklären und nicht erzählen. Und das war auch so die Idee unserer Uphill-Flow-Videos. Dann kam ja Uphill-Flow 2 beim Kurt Rech im Steiniger Hof Südtirol und Uphill-Flow 3. Da haben wir den ersten Uphill-Flow-Trail mal eingeweiht und gezeigt, was da geht. Wir wollten über diese Uphill-Flow-Filme, die wir über die Jahre gemacht haben, dann auch schon zeigen, das ist schon was anderes, ob ich jetzt shuttle oder in der Gondel sitze und dann Gravity mache oder ob ich mit einem E-Mountainbike eben mich den ganzen Tag selbst fortbewege. Und das hat einfach ein paar Jahre gedauert und ich glaube, in der Breite ist es jetzt verstanden und auch akzeptiert.
Ja, ich glaube auch, dass dieser Konflikt, also der Hardcore-Konflikt, der ist, der hat sich deutlich beruhigt. Ich meinte jetzt auch eher, also ich sag jetzt mal eher so, ich bin zum Beispiel einer der komischen Leute, die in Finale Ligure selber hochtreten und dann runterfahren. Und das, die Frage ist eigentlich eher so, wenn man Uphill Flow jetzt wörtlich nimmt, ist es ja eher so, dass man auf dem Trail hochfährt. Und da wäre dann die Überlegung, braucht man vielleicht dann einen anderen Weg hoch als den runter? Weil wenn ich zum Beispiel 2,5 Stunden hochgefahren bin, oben irgendwie Kraft getankt habe und mich auf die Abfahrt freue, die dann in Finale Ligure auch gerne mal 20 bis 30 Minuten dauert und am Stück wirklich tollstes Trailmaterial vor einem liegen, vor einem hinlegt, dann kann es natürlich sein, dass ich in eine Passage reinkomme mit 30 km/h um die Ecke und es ist irgendwie verblockt und mir kommen 3 E-Biker entgegen. Dann habe ich natürlich ein Problem vielleicht.
Ja, ist gut verständlich. Jetzt gilt natürlich bei allem, was wir tun, immer Trail-Etikette und Rücksichtnahme und Toleranz. Und das gilt natürlich vor allem auf dem, nennen wir es mal, freien Wegenetz. Und das gilt ja grundsätzlich, wenn du im Mittelgebirge fährst oder auf den Alpen, gerade dort, wo es nicht ausdrücklich Bikepark ist oder nicht ausdrücklich eine gebaute Bikestrecke und eine ausgeschilderte, also unidirektional. Und da gilt ja Rücksichtnahme sowieso. Weil wenn du mit 30 um die Kurve kommst, kann da ja auch eine Wandergruppe sein. Oder ein Radfahrer, der runterfährt, aber viel langsamer ist als du. Und beim Uphill Flow ist es relativ einfach. Du ziehst die Bremse und stehst. Du bist kein fahrendes, sondern eigentlich ein stehendes Hindernis, wenn einer von oben runterkommt. Und der muss einfach in Sichtweite auch anhalten oder seine Geschwindigkeit so reduzieren können. Und jetzt bin ich mal ehrlich, Stefan und ich machen das jetzt seit über 10 Jahren. Mhm. Ich kenne eigentlich keine Situation, wo uns das mal in der Form passiert ist. Das kann durchaus mal sein, aber dann wird es auch ein Wanderer oder einen stehenden Mountainbiker genauso treffen. Also ja. Toleranz, Rücksichtnahme haben wir schon in Uphill Flow 2 adressiert. Stefan und mir wurde das schon bewusst, als wir gesagt haben, naja, wenn das jetzt wirklich was Großes wird, müssen wir uns damit beschäftigen. Mhm. Dann haben wir diese Botschaft in Uphill Flow 2 in Südtirol mit eingebaut, nämlich Rücksichtnahme, Toleranz, Trail-Etikette und Fahrtechnik, was ja auch gerade das Spezialgebiet vom Stefan ist. Das gehört einfach dazu. Ja. Und was natürlich auch klar ist, man fährt keine gebauten Downhill- oder Enduro-Strecken, die nach unten ausgeschildert sind, die fährt man nicht rückwärts hoch, das ist natürlich auch klar.
Rückwärts sowieso nicht.
Ne? Ja, rückwärts sowieso nicht, klar. Das kann der Stefan da mal zeigen. Ja.
Naja, das macht ja grundsätzlich Spaß, aber das ist ja genau der Punkt, um den es geht. Wir haben den Respekt und die Toleranz, eben dezidierte Downhill-Strecken nicht hochzufahren, weil wir genau wissen, das ist eine Einbahnstraße. Und in Appelflow 2 am Steinegger Hof mit Etikette und mit diesen ganzen Themen haben wir uns ja auch dazu committed, okay, wir sind neu, wir sind die stärksten Teilnehmer am Berg. Wir müssen dementsprechend auch die größte Rücksichtnahme zeigen. Und dann gibt es auf Shared Trails mit der entsprechenden Rücksicht. Es gibt einfach keine Probleme. Wir haben ja diese Beispiele gehabt. Ich meine, wenn sich wirklich mal ein Downhiller erzürnt hat, dass der E-Mountainbiker stört. Die haben gesagt, was machst du denn, wenn die Mama mit Kinderwagen oder der Trailrunner schneller als der E-Mountainbiker hier hochkommt? Und das hat dann auch relativ schnell dazu geführt, dass diese Argumente dann nicht mehr aufkamen.
Ich glaube, es ist auch irgendwie ein deutsches Thema. Es ist jetzt, klingt vielleicht ein bisschen böse, aber wenn ich in Italien Mountainbike fahre, habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich als Mountainbiker herunter oder rauf fahre, man guckt immer auf Sicht, was ist auf dem Trail, man geht aus dem Weg, man sagt guten Tag, guten Weg und natürlich auf Italienisch, aber es ist immer eine angenehme Art, miteinander umzugehen. Und ich glaube auch, dass sich das in Deutschland deutlich verändert hat. Am Anfang sehr viel Ablehnung, sehr viel, ach, wir brauchen das alles nicht. Und mittlerweile haben, glaube ich, viele Menschen auch beide Vorzüge entdeckt. Es gibt nach wie vor sozusagen den harten Kern, der immer noch Biobike fährt und fahren will. Und das hat ja auch seine Vorteile. Aber eben das E-Biken hat natürlich auch seine Vorteile.
Ich kriege mehr Applaus als Schelte, wenn ich sportlich technische Trails hochfahre. Ja.
Habt ihr als Firma oder als Marke auch schon aus der Community, habt ihr da viel Feedback bekommen? Seid ihr mit Mails bombardiert worden oder wie sah das aus? Würde mich mal interessieren, ob da Leute auf euch zugekommen sind.
Ja, selbstverständlich. Sag mal, im direkten Mountainbike und E-Mountainbike Bubble gibt's sehr, sehr viel Begeisterte, die das cool finden und die Technik auch lieben und die Modi lieben und die möglichst alles verstehen wollen und selbst auch mitentwickeln wollen, klar. Das andere Extrem sind natürlich dann die Naysayer. Und wenn man mal in die frühen Jahre zurückgeht, und ich glaube, das Krasseste war für uns so die Kommentare auf Pinkbike. Und auch wenn wir in USA waren auf Sea Otter Classic, das war dann nochmal krasser als das, was wir hier so im deutschsprachigen Raum erlebt haben. You shouldn't do that, you shouldn't be here, you kill it before it lays eggs und solche Aussagen, die waren richtig. Und selbst auf Pinkbike hat sich das mittlerweile, also wenn du mal wirklich schöne Kommentare lesen willst, dann geh mal 5-6 Jahre zurück auf Pinkbike. Das ging jetzt nicht direkt gegen uns jetzt als Unternehmen oder als Marke, sondern mal grundsätzlich gegen dieses, das neue Phänomen, das Unbekannte, was vielleicht im Englischsprachigen nochmal ein bisschen missverstandener wurde, weil E-Bike ist alles mit elektrischem Motor und zwei Rädern und eben auch Gasdrehgriff oder Daumengas, also Throttle. Für die englischsprachige Community war das nochmal schwerer zu verstehen und wir kennen hier in Europa nur das pedalgesteuerte E-Bike und E-Mountainbike und da war es ein bisschen einfacher. Und uns war von Anfang an einfach wichtig, dass wir als ehrliche, echte, authentische Radfahrer und Mountainbiker verstanden werden und nicht als Mini-Motocrosser. Das wollen wir auch gar nicht. Deswegen ist uns auch wichtig, die Abschaltgeschwindigkeit, 25 Kilometer pro Stunde, findet jetzt nicht jeder toll. 30 oder 32 wäre schöner. Aber so haben wir die gute Situation, dass das E-Mountainbike und das E-Bike allgemein ist in Europa dem Fahrrad gleichgestellt. Das heißt, alle Rechte und Pflichten eines Fahrrades. Kann man jetzt die 25 mögen oder nicht, aber damit sind wir Fahrrad. Und wären wir jetzt bei 30 oder 32, würden wir so viel Auflagen bekommen und so viel Regularien und würden möglicherweise den Status Fahrrad verlieren, wie das S-Pedelec, und dann darfst du wieder nicht auf die Trails. Also man muss schon schauen, nach was man fragt und welche Antwort man bekommt. Und deswegen sind Stefan und ich auch die großen Verfechter von Anti-Tuning, also tunt eure Räder nicht. Das ist dann im, sag mal, nicht mal mehr im legalen Graubereich, das ist illegal und es schadet uns auch als Community, als Industrie, weil irgendwann kommt eine Überregulierung aus Brüssel oder aus Berlin, die wir alle nicht wollen. Also natürlich, es gibt immer wieder kritische Rückfragen auch an uns, auch als Hersteller, als Marke, an die Industrie. Und da muss man sagen, naja, aber eigentlich ist das schon ganz schön gut, was wir hier gemeinsam machen können und dürfen. Und schaut uns, dass das auch gut behandelt wird.
Wo ist denn da die Grenze, dass eine Kommission sagt, das ist jetzt hier nicht mehr Fahrrad, sondern S-Pedelec? Geht es da einfach nur um Geschwindigkeiten oder spielen da andere Dinge noch eine Rolle?
Nee, das ist eine ganze Liste an Regularien. Da gibt's Normen, die EN15194 und nachgeschaltet noch viele Normen und eine Maschinenrichtlinie. Und da sind dann eben sehr viele technische Daten definiert, vor allem die Abschaltgeschwindigkeit, 25 Kilometer pro Stunde plus 10% Toleranz und dann die 250 Watt Dauernennleistung im thermisch eingeschwungenen Zustand, ein komplexes Prüfverfahren und noch weitere Kriterien. Aber das sind mal so die zwei wichtigsten, um es einzuordnen. Es ist Low Power, also wenig Antriebsleistung, und Low Speed, wenig Geschwindigkeit. Und damit sind wir im Rechtsrahmen in Europa eben der Fahrer gleichgestellt.
Jetzt fällt das Thema Recht schon, und jetzt muss ich nochmal auf das Thema Trails in Deutschland eingehen. Das E-Mountainbike, besonders das E-Mountainbike, hat sozusagen das Problem in Anführungsstrichen der Wald- und Bodenbelastung nochmal neu aufs Tapet gebracht, sag ich mal. Mountainbiken in Deutschland generell ist immer noch so ein bisschen ein Graubereich, weil man ja nicht wirklich sagen kann, hier und da bin ich völlig legal unterwegs. Wie steht ihr zu diesem Thema, dass E-Mountainbiken den Wald noch mehr kaputt macht, um es jetzt mal plakativ zu sagen?
Sehr plakativ.
Ja. Ein langer Satz, also, kurze Zusammenfassung. Genau.
Also grundsätzlich ist das ja eine, ich mach's mal ein bisschen größer, als du jetzt vielleicht sehr gefragt
gerne,
hast. Also grundsätzlich ist das ja so ein gesellschaftliches Phänomen, vor allem das Fahrradfahren. Fahrradfahren in der Stadt, urban pendeln, aber auch Fahrradfahren, Freizeit und Sport. Und letztendlich kann uns ja gesellschaftlich nichts Besseres passieren, als wenn noch mehr Menschen Rad fahren und auch E-Bike fahren und E-Mountainbike fahren. Das ist eine gesunde Aktivität an der frischen Luft, in der Natur. Also erstmal bitte mehr davon.
Sogar mit Motor, ja.
Sogar mit Motor. Und jede Stunde auf dem Fahrrad und auf dem E-Bike, auf dem E-Mountainbike ist eine gute Stunde. In der Stunde könntest du viele andere Sachen, die viel unsinniger sind oder gesellschaftlich noch schädlicher sind. Also erstmal, Leute, geht Radfahren. Das ist erstmal gut. So. Und wenn man sich dann anschaut, jetzt kommen wir mal erstmal zu der Erosion Rad gegen Fahrrad oder Mountainbike gegen E-Mountainbike. Da gab es vor einigen Jahren in den USA eine Studie der IMBA, und die IMBA hat verglichen Trailerosion Mountainbike, E-Mountainbike zu Motocross-Maschine. Das war einfach die Studie. Mhm. Und sie haben gezeigt, E-Mountainbike zu Mountainbike ist sehr, sehr ähnlich. Weil beim Hochfahren passiert fast gar nichts, auf einem Rundkurs auch nicht, und wenn, dann hast du dann natürlich die Erosion beim Bremsen und in den Kurven, aber das ist beim Mountainbike, beim E-Mountainbike ziemlich gleich. Motocross-Maschine ist eine ganz andere Liga, das war den Amerikanern einfach wichtig, aber daraus kann man viel lernen, vor allem, dass die Erosion des Weges entsteht eigentlich aus dem Weg selbst, nämlich Wasser, Wasserführung und Erosion dann entsprechend durch Wasser. So. Die Mehrbelastung entsteht natürlich dann durch die Mehrnutzung.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch ein Hotspot-Phänomen, vor allem in Ballungsgebieten, rund um so, sagen wir mal, die urbanen Ballungsgebiete, in der Naherholung oder in touristischen Gebieten, touristische Attraktionen. Es ist eben schön und ich möchte da biken, und dann entsteht da eine Übernutzung. Und jetzt haben wir natürlich, wie wir eben gesagt haben, weniger Shuttle und weniger Auto ist ja auch erstmal gut. Ich bringe die Menschen in Bewegung, und mit dem E-Mountainbike habe ich natürlich so meinen Shuttle natürlich eingebaut und kann natürlich dann auch meine Höhenmeter hochfahren, um dann auf den Trail wieder runterzufahren. Ja, es findet einfach mehr Nutzung statt. Wenn wir das entzerren und die Menschen aus dem Hotspot bringen, dann ist es ja was Gutes, und in der Fläche, in der Breite haben wir selbst in Deutschland kein Problem. In keinem der Mittelgebirge. Weder im Schwarzwald, noch in der Pfalz, noch Schwäbische Alb. In der Fläche gibt es überhaupt gar kein Thema. Immer nur rund um Ballungsgebiete.
Mhm. Genau. Und an der Stelle auch nochmal, auch ganz interessant, das Hotspot-Phänomen ist natürlich da. Dann durch die Mehrnutzung, weil mehr Leute mit einmal Spaß haben am Mountainbiken, sind natürlich mehr Leute auf den Trails. Aber ich beobachte das auf meinen Home-Trails. Ganz ehrlich, die sehen aus wie immer, und wenn die dann mal eine Weile nicht gefahren sind, sind die auch so schnell wieder zugewachsen, trotz der ganzen Mehrnutzung. Ich sehe das Argument nicht. Also ich werde sogar fast ein bisschen aggressiv, wenn jemand sagt, jetzt kommen die ganzen ja. Mountainbiker da an und buddeln den ganzen Wald um. Es stimmt einfach nicht. Und wenn wir dann aggressiv werden wollen, dann kann man sich aber mal die Downhill-Lines angucken und kann mal schauen, wie viele Leute einfach aus reinem Spaß, ohne nachzudenken, Shortcuts und Downhill-Lines nehmen, die dann quasi den vielleicht sowieso problematischen Weg, der vom Wasser gerne mal als Schnellweg genutzt wird, noch schneller zu machen. Und da muss man viel mehr dran denken, als solche blöden Parolen zu pushen, dass E-Mountainbiker den Wald kaputt machen, weil es was Gutes ist, weil eben so viele Leute in die Bewegung kommen, in die Gesundheit kommen und so weiter.
Ich möchte hier an der Stelle eine Lanze für die Enduro- und Downhill-Community brechen, weil ich glaube, dass die Shortcuts und so sind natürlich ein Problem, aber ich glaube, egal ob es ein E-Mountainbiker oder ein Biobiker mit einem klassischen Rad ist. Das Hauptproblem, was die Trails kaputt macht, sind FahrerInnen, die einfach zur Unzeit fahren. Also wenn es gerade geregnet hat, der Trail völlig aufgeweicht ist, wenn er frisch geschäbt ist, kurz bevor er geschäbt wird, auf jeden Fall die in dem Moment, wo der Boden einfach anfällig für Aufwühlung, Zerstörung, whatever ist, trotzdem das Ding fahren, weil sie meinen, ich muss das jetzt tun. Und das ist, glaube ich, so, also da kann ein Radfahrer, /in, mit einer Abfahrt eine Belastung und eine Zerstörung erzeugen, die schaffen 100 E-Mountainbikes und Biobikes nicht, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt runterfahren.
Ja, ist absolut richtig. Und jetzt ist natürlich gesellschaftlich auch wichtig, dass wir erkennen, da wo ein Hotspot ist, sollte es auch Zusatzangebote geben. Das ist einfach wichtig. Also so wie es Bolzplätze gibt oder Trimmlichtpfade gibt oder was auch immer für Sportarten, ist alles gut. Und wenn es eben eine Enduro-Downhill-Community gibt und die möchten gerne sportlich fahren, und das ist auch richtig und wichtig, dann muss auch eine Gemeinde, eine Kommune, eine Stadt, ein Landkreis in der Lage sein, Zusatzangebote zu schaffen im Einklang mit Forst- und Naturschutz. Lass uns bitte jetzt nicht in Richtung Waldgesetz abdriften, da brauchen wir einen eigenen Podcast
für. Haben wir schon mal gemacht.
Ist
schon ein bisschen länger her, aber mit einem Forstwissenschaftler. Ja. Sehr spannendes Thema. Muss ich mal raussuchen. Die Gesetze des Waldes heißt der. Falls ihr das nachhören wollt, liebe Zuhörer, die Gesetze des Waldes. Ist schon ein bisschen älter.
Also ich höre viel eure Podcasts, aber den höre ich mir nochmal an. Ja. Und dann ist es einfach wichtig, dass wir das auch sehen und dann auch Angebote schaffen und dafür auch den Rahmen schaffen in Deutschland, dass das möglich ist.
Seid ihr als Marke, als Bosch E-Bike Systems auch aktiv in dem Bereich Trailpflege, sag ich jetzt mal so grob?
Jetzt Trailpflege weniger direkt, aber wir unterstützen die IMBA in USA, wir sind Mitglied bei der DIMP, wir unterstützen das Mountainbike Tourismus Forum im ZIV, Zweirad Industrieverband, da bin ich auch im Vorstand, haben wir eine Projektgruppe gegründet, die nennt sich Bike Nature Movement, da bringen wir Zweirad Industrieverband, also die Industrieteilnehmer, zusammen mit der DIMP, Deutsche Initiative Mountainbike und Mountainbike Tourismus Forum, um dann entsprechend den Rahmen zu schaffen, dass die Waldgesetze auf Bundesebene und auf Landesebene entsprechend vom Betretungsrecht auch für Fahrradfahrer so liberal sind, wie sie auf Bundesebene bisher sind und auch bleiben. Mhm. Und dann natürlich auch runter bis auf mal lokale, kommunale Ebene dann auch entsprechende Projekte umgesetzt werden können. Das wird in Deutschland immer anspruchsvoller und schwieriger. Das ist auch so Teil von, sagen wir mal, Stefans und Klaus gemeinsamen Studienreisen zu verstehen, was passiert da, weil wir wollen ja als Gesellschaft mehr Menschen aufs Rad bringen, auch aufs E-Bike und auch aufs E-Mountainbike. Und deswegen gucken wir uns schon an, was sind denn so die lokalen Herausforderungen. Ich bin viel im Schwarzwald unterwegs, auch dort mit Touristikern. Wir haben in Stuttgart einen Mountainbike-Verein gegründet. Ja. Da sind auch einige von unseren Mitarbeitern Gründungsmitglied und wir unterstützen da die Geschäftsstelle in der Umsetzung vom Freizeitkonzept, weil wir damit auch viel lernen, was wir dann wieder auf die politische Ebene, auf Landes- oder Bundesebene adressieren können. Insofern engagieren wir uns da schon, sagen wir, in der Breite, um die Rahmenbedingungen zu schaffen oder unterstützen auch mal vereinzelt lokale Projekte.
Ja, und diese Community zum Beispiel in Stuttgart, ein beliebter Hotspot, die sind ja auch, die stehen auch mit der Schippe auf dem Trail. Also die packen ja auch einfach an, ne?
Genau, ja. Genau. Stuttgart ist die heimliche Mountainbike-Hauptstadt in Südwestdeutschland, will es aber gar nicht sein.
kann ich tatsächlich unterschreiben, sehe ich auch ja. So, ja. Ja. Okay, jetzt haben wir ganz viel über Community, Kritik etc. gesprochen. Ich würde das an der Stelle jetzt mal irgendwie so ein bisschen abschließen. Wir können immer wieder darauf zurückkommen, aber ich würde jetzt mal so einen Blick in die Zukunft werfen, ganz gerne. Was glaubt ihr denn, wie sich das E-Mountainbike oder das E-Biken generell in der Zukunft entwickeln wird? Was, ihr seid ja sozusagen am Puls und habt auch die Ideen und den Einblick. Was könnt ihr verraten oder was habt ihr für Visionen?
Sprichst du gerade auf das E-Biken an sich an oder sprichst du auf die Produkte an? Da sind wir nämlich noch gar nicht drauf gewesen und die sind nämlich auch ein riesengroßer Teil vom Thema Uphillflow.
Was auch immer du gerne antworten möchtest, du kannst, ich würde vielleicht mal sagen, vielleicht erstmal grob, also oder von mir aus auch andersrum, von mir aus erst das Produkt.
Ja, weil wir haben ja 10 Jahre Uphillflow und diese Definition, die ich ganz zu Anfang gebracht habe mit dieser Überforderung oder mit dem Abbau der Überforderung, das ist halt mal ein extrem wichtiges Thema in der ganzen Zeit gewesen und hat uns eben auch begleitet. Und das heißt, wir haben 10 Jahre Uphillflow, wir sind immer noch genauso scharf, den Uphillflow zu finden wie vorher und da haben uns die Produkte beigeholfen. Und das ist für Außenstehende vielleicht auch nicht ganz so trivial, mal diesen Weg geistig mitzugehen. Was nämlich war an dem Tag, wo wir das aufgeschrieben haben, wo Uphillflow auf dem Bierdeckel stand im Restaurant in Stuttgart, war auch, dass trotz der Tatsache, dass dieses geile Gefühl da war, dass man jetzt mit einmal bergauf fahren konnte, habe ich dann zum Beispiel weitergespielt. Spielen steht immer im Fokus und habe dann gemerkt, man konnte mit diesem damals Bosch Classic Line Generation 1 Motor nicht auf dem Hinterrad fahren, weil die Motorsteuerung das dann nicht erlaubt hat. Und da war ich natürlich bei Klaus an der richtigen Adresse und habe den dann genervt damit und habe ihm gesagt, oh, guck mal hier, wenn man das und das und das und das noch machen würde, dann könnte man vielleicht nochmal das und das und das und das dann machen. Und Dann kam ein entscheidender Moment, wo ich dann mit den Ingenieuren zusammengebracht wurde und versucht habe, meine Empfindungen, Erwartungen und den aktuellen Stand zu erklären, damit man eben über die Applikation und Software das eben Schritt für Schritt verbessern kann. Ob es jetzt mit der Gesamtkraft ist oder ob es mit dem Ansprechverhalten ist oder als Beispiel ist der sind dann damals erstmal die Newtonmeter etwas hochgegangen. Ne? Wir hatten angefangen, Klaus, korrigier mich mit, was hat er da gehabt?
45. Zornige 45. Echt? Und dann kam die Performance-Line mit noch zornigeren 63. Und auf Basis der Performance-Line ist dann die Performance-Line CX entstanden. Und jetzt übernehme ich mal, die ist entstanden aus dieser Leidenschaft, das Flowfenster nach oben zu erweitern. Also die Überforderung quasi weiter nach oben zu schieben, indem ich mit noch mehr Technologie den Uphillflow nach oben bringe. Und dann, jetzt kommt eigentlich so diese Symbiose aus Klaus und Stefan, beide spielen gerne und bei uns kommt so die Innovation aus der Inspiration und die Inspiration kommt aus dem gemeinsamen Radfahren, dann entstehen eben Ideen. Und dann bin ich zu dem Entwicklungsingenieur gegangen, habe gesagt, Peter, 63 ist ja schon besser als 45, aber wie viel ist denn wirklich drin? Und dann hat der Peter mal geschaut und dann konnten wir sogar 75, wir mussten am Getriebe noch ein bisschen nachbessern. Und so ist eigentlich die erste CX entstanden. Aus der Idee, okay, etwas mehr Drehmoment, 75 Newtonmeter hilft uns schon. Und dann haben wir gemerkt beim Fahren, naja, jetzt habe ich verschiedene Modi, die sind alle so linear. Da muss ich aber ständig zwischen Plus und Minus auswählen, Tour, Sport, Turbo. Und so ist der EMTB-Modus entstanden, weil er als erster Modus wirklich dynamisch progressiv war und auf das, was ich mit dem Fahrerwunsch über das Pedal einpräge, der Motor sehr sensibel reagiert. Da kommt jetzt der Stefan und er hat eben ein wichtiges Wort gesagt, dass er dann so lange nervt, bis die Ingenieure ihm diese Lösung umgesetzt haben. Und da komme ich ins Spiel, der dann sagt, okay, das ist wichtig, weil das macht die Produkte besser. Und deswegen sagen wir auch manchmal zu uns selbst, wir sind industriegesponserte Testfahrer. weil wir natürlich unsere eigenen Produkte testen dürfen und dann aus der Inspiration neue Ideen haben. Und das zieht sich wie ein roter Faden von der CX über den EMTB-Modus, CX Race. Auch die SX ist auch so entstanden, dass die komplette Fahrbarkeit, Fahrdynamik, Ansprechverhalten klebt am Fuß, dass so ein Trailer Stefan dann, sag mal, sein Level auf uns von Unzufriedenheit muss so hoch sein, dass kein anderer vermuten könnte, er könnte jemals mit dem Produkt unzufrieden sein.
Genau, und dafür kämpfe ich aus reinem Egoismus, dass ich eben ein Fahrrad habe, das richtig geil am Fuß klebt. Also das, was wir jetzt in so wenigen Sätzen gesagt haben, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum eben dieser Uphill Flow mit dem Bosch-System so gut funktioniert. Weil was haben wir gemacht? Wir haben die Newtonmeter hochgedreht. Jetzt kann natürlich irgendeiner sagen, oh, das ist eine Datenblattgeschichte, mehr ist immer besser. Nee, wir haben das eigentlich genauso uns überlegt, dass man mit den richtigen Newtonmetern eine Drehzahl treten kann, dass ein Trailer sein Pedalmanagement so machen kann, dass er in einer relativ optimalen Trittfrequenz das Pedalmanagement so gestalten kann, dass er im sportlichen Uphill nicht zu leicht auf dem Rad rumeiern muss, dass das eben genau ausgewogen ist. Und dann muss das Ganze noch so ansprechen, das heißt anfahren, wieder anfahren. Diese ganzen Softfacts, die die meisten Leute übersehen, die einfach nur immer denken, der Motor hat so viel Newtonmeter und kann eine Runde drehen, ist alles gar nicht wichtig. Das Wichtige ist dann eben quasi mit der richtigen Anzahl an Newtonzahl, das Rad klebt am Fuß, um dann bergauf mit der richtigen Fahrtechnik weiterspielen zu können. Und das ist eben so klasse, dass wir die Möglichkeit haben, diese Features in die Technologie einzubauen, um dann wieder weiterspielen zu können. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Weniger Überforderung mit allen Produkten, ob es ein Modus ist oder selbst, jetzt können wir mal weiterspinnen, wenn ich da gerade schon mal dabei bin.
Ich muss kurz einhaken, weil ich glaube, dass das für dich sehr transparent ist, für mich aber gar nicht. Ich frage mich nämlich, was meinst du mit leicht auf dem Pedal, auf dem Rad rumeiern? Das kann ich jetzt nicht verbinden. Ist das, wenn es bergauf zu easy läuft und man sozusagen nicht mehr das Gefühl hat, man tritt, sondern man bewegt die Füße irgendwie und das Rad fährt so mit mir durch die Gegend? Oder was meinst du damit?
Ich meine damit, dass man, wenn man einen Gang treten muss, den man nicht treten will, der dann möglicherweise eine zu hohe Trittfrequenz hat, um dann wie unkoordiniert sein Pedal nur noch in die Runde zu bekommen, im Uphill, wo ich nicht aufhören kann zu treten, weil ich ansonsten keine Unterstützung mehr kriegen würde, und dann aber permanent in irgendwelchen Steinen, Grasnarben oder Baumstämmen einhacke, dann kann mir die richtige Technologie, wo ich das eben nicht machen muss, eben den Riesen-Aha-Effekt und die weniger Überforderung geben, um auch an dieser Stelle wieder in den geschmeidigen Uphill-Flow zu kommen.
Okay, und jetzt eine Laienfrage. Wie macht man das? Also ist das eine Form von, ich frage jetzt einfach mal, ist das eine Form von Kraft-Input-Kurve? Also der Motor gibt Kraft in den Antrieb und das wird dann sozusagen über eine, wenn so und so viel Pedalkraft anliegt, dann kommt das aus dem Motor. Wenn das ein bisschen weniger ist oder stoppt, dann lassen wir die Kurve so und so abfallen. Wie macht man das? Oder ist das geheim?
Also wir nennen das intern Power Needs Control, weil Power alleine reicht nicht. Deswegen wollen wir auch nicht die Newtonmeter-Weltmeister werden. Uns ist wichtiger, dass wir eine Antriebsleistung zur Verfügung stellen, die wir sehr, sehr feinfühlig regeln können. Da ist ein Kadenzsensor drin, da ist ein Drehmomentsensor drin, da sind Beschleunigungssensoren drin. Und aus dieser Vielzahl der Sensordaten ermitteln wir, was ist der Fahrerwunsch und was antizipiert der Fahrer, was passiert, und versuchen eigentlich das, was du intuitiv über deine Muskelspannung machst, umzusetzen in eine mehr oder weniger starke Unterstützung, die der Motor abgibt, sehr, sehr hochdynamisch, und das dann auch in Situationen, wo du, und das war der Punkt vom Stefan, auch nicht mehr rundtreten kannst. Also gerade beim technischen Uphill hast du öfter mal die Situation, dass du beim Pedal hängen bleiben würdest. Und dann kommen so Sachen wie Tippeln oder Boosten oder Extended Boost. Also sehr, sehr hochdynamische Effekte, wo du eben nicht einfach rundtrittst und der Motor nicht einfach linear unterstützt, sondern da muss immer mehr oder weniger und nicht nur einfach an, aus, sondern sehr, sehr, sehr dynamisch dem folgen, was du gerade mit dem Pedal machst, gerade wenn du tippelst. Und jetzt ist parallel was entstanden. Der Stefan ist ja Fahrtechnik-Guru, dass quasi die Fahrtechnik sich weiterentwickelt hat mit dem, was die Technologie des Antriebs kann. Mhm. Also da sind auch neue Fahrfunktionen entstanden, wie man jetzt uphill noch technischere Stellen fahren kann, indem man auch sich die Vorzüge und die Vorteile eines dynamischen Motors wie der CX zunutze macht.
Mhm. Genau, und da sind wir gerade bei so einem Feature wie dem Extended Boost, eine hochinteressante Geschichte. Wo irgendwelche Kritiker dann gesagt haben, da schiebt irgendwas nach. Wir haben uns das ja ganz anders überlegt, ja, dieses Feature. Jetzt bauen wir etwas, was das unter dem Deckmantel supernatürliches mhm. Fahrgefühl das Mehrgewicht des Fahrrades mhm. neutralisiert. Das bedeutet, adäquat zu Pedaldruck und Weg kriege ich von meinem Fahrrad etwas Weg spendiert, wohl dosiert und nicht digital im Falle des EMTB-Modus, um dann quasi damit so spielen zu können, dass ich eben quasi über mein Pedalmanagement mit der richtigen Pedalabfolge und dem richtigen Moment, und das ist wieder Fahrtechnik, mit dem Fahrrad über was rüberrollen muss, um dann anschließend an einer Stelle zu sein, wo ich einfach weitertreten kann. Und ich kann mir sicher sein, das Fahrrad klebt wieder am Fuß, weil das mhm. Einsatzverhalten mhm. direkt kommt. Und das bedeutet, dieser EMTB-Modus, am besten noch eingeregelt mit den selbst einzustellenden Fahrmodi, gibt dir komplett mhm. Neue Möglichkeiten. Und als zweite Facette von diesem Extended Boost, wir haben den ja im EMTB-Modus genutzt, aber auch im Race-Mode, ja, da gibt's den Extended Boost, da ist der aber auch ganz anders gebaut. Da geht's nur darum, schneller schnell zu sein und länger schnell zu sein. Und da haben wir dieses Werkzeug dann irgendwie anders damit eingebaut, damit auch der Racer dann in seinen gewinnbringenden Uphill-Flow mhm. kommen kann. Also es ist unglaublich toll, was man mit der Technologie machen kann, um das E-Mountainbiker-Leben noch besser und flowiger zu machen, Klaus.
Genau, und was für uns ganz wichtig ist, ist dieses nehmen wir es mal Modewort, was ist denn eigentlich ein natürliches Fahrgefühl? Mhm. Und das kann für jeden anders sein. Mhm. Und das natürliche mhm. Fahrgefühl ist das, was du am Fuß erwartest, wie das System jetzt drauf anspringt. Und wir haben das aber auch so weit ausgereizt, jetzt bis zum Race-Mode, wo zum Teil Funktionen drin sind, die sind unnatürlich. Die sind mhm. aber auch bewusst unnatürlich, ja. weil sie mhm. machen den Racer schneller schnell und länger schnell. Also mhm. der Extended Boost on Demand ist was ganz anderes als der Extended Boost im Race-Mode, der einfach immer da ist, wenn du aufhörst zu treten. Und das macht einfach den Rennfahrer schneller. Wenn du aber ins andere gehst und jetzt mal von dem super technischen und sportiven Rennfahren weg, dann ist uns einfach wichtig, dass jeder für sich dieses Fahrgefühl bekommt, das er gerne hätte. Und das kannst du jetzt mit der Flow-App in jedem Modus einstellen. Das heißt, in jedem Modus kannst du für dich den Schieberegler Unterstützung und Dynamik so einstellen, dass du sagst, ich bin so fit, ich bin so schwer, ich habe den Anspruch an mich, ich will auch die Reichweite erreichen, dass ich das für mich so einstelle, dass sich das anfühlt wie ein Handschuh, in den ich reinschlüpfe, und es macht genau das, was ich möchte. Und dieser Schieberegler plus minus 5 ist so erlebbar, mhm. weil jeder hat auch so ein anderes natürliches Fahrgefühl, Erwartung. Also Stefans Einstellungen sind ganz anders als meine und wir sind beide happy damit. Und das ist einfach wichtig, dass das jeder für sich auch individualisieren kann. Mhm.
Da bekomme ich bin ganz ehrlich, ich fahre sehr wenig E-Mountainbike, aber da bekomme ich echt Lust, das auszuprobieren. Eine Frage noch dazu, wie gestaltet, das ist ja wahrscheinlich ein Algorithmus, der dieses Unterstützungsverhalten steuert. Macht man den Versuch und Irrtum, Trial and Error, und sagt, guck mal, wir da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger? Oder geht ihr da mit Daten ran und sagt, wir haben 200 Leute irgendwie aufs Rad gesetzt und diesen Trail hochgeschickt und dabei ist das und das rausgekommen? Einfach nur eine technische Frage.
Nee, sowohl als auch. Also die Basis ist erstmal Hardware, mhm. in der man sich überlegen muss, welche Sensordaten möchte ich, kann ich mit welchem Aufwand erfassen. Nach der Hardware kommt dann die Software, wie werte ich die Sensordaten aus. Und dann ist es nicht ein Algorithmus, sondern es ist eine Kombination mehrerer Algorithmen. Die werden dann in einer Simulation zusammengebaut und daraus entstehen dann einzelne Algorithmen, die man dann wieder parametrisieren kann. Und jetzt kommt eigentlich erst dieser Trial-and-Error-Pfad und dann kommt auch der Stefan als Testfahrer ins Spiel.
Vor allem fürs Trial.
Genau. Vor allem fürs Trial. Und in diesem Trial-and-Error passieren dann Folgendes, dass der Stefan mit seiner Fahrtechnik eben reproduzierbar 10-mal den gleichen Move machen kann. Und der Entwicklungsingenieur dann in seinen Charts, Grafiken, Daten sieht, was passiert. Wenn ich das mache, fahre ich wahrscheinlich 10-mal anders und der Entwickler sieht gar nichts, weil er gar nicht weiß, war das jetzt das Ansprechverhalten vom System oder war das der Fehler vom Fahrer. Und dann ist der Stefan auch in seiner Art so leidenschaftlich und gleichzeitig so akribisch, dass daraus eine Symbiose entsteht, dass der Ingenieur auch weiß, okay, wenn ich jetzt an dem Regler drehe oder die Parameter-Set verändere, das macht den Stefan glücklicher oder unglücklicher. So.
Genau, und da hake ich jetzt ein, weil nämlich deine Ursprungsfrage war so ein bisschen die Entwicklung, wo geht die ganze Geschichte hin, dann habe ich aufs Produkt gelenkt. Du siehst jetzt im Laufe der Zeit, hat sich bei den Produkten unglaublich viel getan. Wer da mal so ein bisschen tiefer reinschaut und alles vergleicht, der wird diese ganzen Iterationsstufen nachleben können. Und das Ganze sorgt natürlich dafür, und jetzt kommt der zweite Teil vom Produkt weg, wie entwickelt sich der Rest weiter? Wir sind ja noch voll am Anfang von dem, was man mit E-Mountainbike so alles realisieren kann, wenn man denn möchte. Und du hast gerade gesagt, boah, jetzt werde ich aber neugierig, jetzt möchte ich das gerne auch mal
tatsächlich
ausprobieren.
Tatsächlich, ja.
Das ist, hast du jetzt gesagt. Und jetzt, du hast das gesagt, wir haben das aufgeschrieben. Und jetzt überleg dir mal, was gerade passiert. Ja, jetzt kommen unwahrscheinlich viele New Riders, New Skilled Riders, die mit einem ganz anderen Mindset aufgewacht sind sozusagen. Die haben nicht so angefangen, Mountain zu biken wie die meisten Mountainbiker, wenn sie nicht gerade Trailer waren, sondern die sind mit den MXS Fabio Wippmer Dingern aufgewachsen, die haben Street Trial Fahrräder, die haben einen ganz anderen Anspruch an neue Fahrtechniken und die sind aber entweder noch jung oder haben kein Geld und kommen aber jetzt langsam in diesen Genuss, die Bikes zu nutzen und jeder, der draufsteigt, kriegt dann dieses breite Grinsen und wird neugierig werden. Das, was wir jetzt, Klaus und ich, gespielt haben, geht jetzt mal ein bis zwei Generationen noch nach unten und wird dann weitergespielt und dann noch garniert durch damit passenden Rennformaten, so dass quasi das E-Bike immer sportlicher und immer mehr sexy wird und dann entsprechend immer weniger aus der Mountainbike-Landschaft wegzudenken ist.
Ja, ich würde aber gerne nochmal eine andere Dimension aufmachen, weil wir sind ja sehr stark abgedriftet, das sehr, sehr sportliche Technische und das sehr performante, das ist auch gut und richtig und das erweitert das Flowfenster nach oben. Für viele Touren-Mountainbiker gibt es aber auch nochmal ein anderes Flow-Erlebnis. Und was wir eigentlich mit Flow meinen, ist, dass du immer in deiner Fahrfreude bist und dadurch eigentlich auch durch nichts gestört wirst und nichts abgelenkt wirst. Und das kann auch sein durch Komfortfunktionen oder durch Sicherheitsfunktionen. Also Komfort kann einmal sein elektrisch schalten, also E-Shift, wo wir jetzt auch immer neue Schaltungen vorstellen. Auf der Eurobike haben wir jetzt gerade die neue Kettenschaltung mit THP vorgestellt, mit entsprechenden Automatikfunktionen. Das wird für viele Tourenfahrer spannend sein, weil sie dann einfach immer im richtigen Gang fahren. Das sehen wir ja vor allem auch im Tourismus. Also wenn wir mehr Menschen aufs Rad bringen, die vielleicht noch nicht so erfahren sind, dann bleiben sie in ihrem Flowfenster, wenn die Automatikschaltung ihnen den richtigen Gang einlegt. Ist vielleicht nichts für den super performanten Trailer, aber sagen wir, für den Tourenfahrer wichtig. Die gleiche Grundidee hatten wir bei ABS, weil viele vielleicht auch Neueinsteiger oder Radfahrer, die nicht so oft fahren, dann auf ein E-Mountainbike steigen, auch gerade im Tourismus oder im Urlaub, und dann einen Schotterweg runterfahren und vielleicht mit der Bremse nicht so klarkommen und gar nicht wissen, was ist vorne und hinten. Auch diesen Radfahrern wollen wir ein Mountainbike- und E-Mountainbike-Erlebnis ermöglichen. Und so nimmst du eigentlich schon mal zwei Dinge aus deinem Kopf heraus, dass du an die richtige Schaltung und die richtige Bremstechnik immer denken musst, und du bist eigentlich in deinem Flowfenster. Also auch diese Sachen sind für uns wichtig. Oder nochmal auf Modis zu sprechen zu kommen. Wir haben jetzt einen neuen Modus vorgestellt, der heißt Eco Plus. Und was ist Eco Plus, wenn wir jetzt beim natürlichen Fahrgefühl sind und du nimmst mal ein leichtes Rad, nimmst ein E-Gravel oder ein Light Mountainbike mit der SX, dann haben wir jetzt einen Modus entwickelt, der an- und ausschaltet. Also Eco Plus heißt mehr Reichweite und weniger Unterstützung, also wirklich Super Light Assist, indem die Elektronik erkennt, du bist unter einer gewissen Leistungsschwelle mit deiner eigenen Leistung, die kannst du in der App einstellen. Und erst wenn du diese Leistungsschwelle überschreitest, springt der Motor ganz sanft an und unterstützt dich. Also es kommt ein Gegenanstieg, du willst einen überholen. Und das ist super in der Stadt, das ist super auf dem Gravelrad. Ich bin jetzt viele Wochenenden gefahren auf der SX in Kombination mit dem Autosetting von der Schaltung. Das ist nochmal ein ganz anderes Flow-Gefühl. Und für uns ist Flow wirklich ganz breit angelegt. Das ist jetzt nicht dieses eine, sondern das ist eigentlich immer dieser Grundgedanke, was macht das Mountainbiken, E-Mountainbiken noch schöner.
Ja, vor allen Dingen
überfordert.
Vor allen Dingen kann das ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi so programmiert, eingesetzt werden, dass man das E-Bike dann wie ein Fitnessgerät nutzt, oder?
Genau. Ja, genau. Also vor allem nicht nur das Light Assist mit der SX, sondern du kannst es auch mit der CX machen, weil die Modi funktionieren auf den verschiedensten Antrieben. Und wenn du die Unterstützung entsprechend runternimmst und auch in dem Eco Plus fährst, kannst du es als Trainingsgerät einsetzen, klar. Hast aber gleichzeitig die Möglichkeit, in den oberen Modi alle Regler aufzudrehen und dann hast du ein Sportgerät. Und es geht, und du kannst dich entsprechend entscheiden, welcher Modus ist wie eingestellt, und du kannst es jeden Tag anders einstellen. Das meinte ich vorhin mit dem Handschuh. Vielleicht brauchst du verschiedene Handschuhe. Und die hast du aber alle mit der Flow-App in deinem Einrad drin. Das war die Idee.
Du kannst dir dein Leben quasi schön schalten. Das ist tatsächlich so. Ja, du kannst es so schalten, dass du wirklich fitnessadäquat zu deiner passenden Herzfrequenz oder deiner getretenen Watterwartung was machst. Du kannst aber auch an schlechten Tagen einfach deinen Berg flach schalten, indem du mehr Unterstützung reinhaust. Oder durch die passende Reglereinstellung in Assistance und Dynamik zusehen, dass auf den nassen Trails mehr Traktion zum besseren Uphill-Flow-Erlebnis kommt. Also das ist schon eine mächtige Möglichkeit, wie man da die Sachen verändern kann.
Ich glaube, eine Frage, Christian, die du angesprochen hast, wo geht das Ganze hin? Also was wir die letzten Jahre gesehen haben, die Nachfrage nach mehr Newtonmeter und mehr Wattstunden. Also mehr Antriebsleistung durch das Anzugsmoment Newtonmeter und mehr Reichweite durch die Kapazität Wattstunden der Batterie. Das hat die Räder natürlich performanter gemacht, gleichzeitig auch schwerer. Und was wir jetzt sehen ist, dass der Trend in die andere Richtung, die Räder wieder leichter und agiler zu machen, und man ist mit weniger Antriebsleistung und mit weniger Wattstunden zufrieden und kann das für sich auch so einsetzen, wie man möchte. Und dazwischen gibt's alles. Das heißt, ich bin sogar froh darüber, dass wir eigentlich nicht mehr Newtonmeter und Wattstunden in Fahrradrahmen reinbringen, dass sich jetzt das Ganze wieder aufspreizt und nach unten auch, gerade was das Gewicht unter 20 Kilo, fährt sich ein Rad halt anders als über 25 Kilo, das ist spürbar. Und in dieser ganzen Bandbreite sind wir auch unterwegs, und ich finde, dass die Entwicklung auch gerade richtig gut.
Genau, also das ist ja auch unbestritten, wenn ein Rad 6-7 Kilo mehr wiegt, dass es bergab ein anderes Flow-Erlebnis ist als bergauf. Aber wie ist es denn bei euch selbst? Fahrt ihr denn noch klassische E-Bikes?
Klassische
E-Bikes, Entschuldigung.
Ja, natürlich fahren wir klassische E-Bikes, was glaubst
du? Die Klassiker, genau. Nein, fahrt ihr noch normal, ich sag mal Bio-Bike, jetzt ist ja auch Quatsch zu sagen normal, aber fahrt ihr noch Bio-Bike privat?
Ich fange mal an.
Als Trailer ja sowieso.
Ich habe mir jetzt gerade ein neues Spielzeug zugelegt, so ein Street-Trail-Rad. Das benutze ich wirklich viel, auch quasi um meine Fahrtechnik-Gedanken für die Zukunft im Bio-Bereich so zu schärfen, dass das supernatürliche Fahrgefühl in die Motoren mit reinfließen kann. Das hat den Arbeitsaspekt, aber natürlich auch den großen Spaßeffekt, weil es einfach super Spaß macht, mit so einem eher leichten Fahrrad dann durch die Gegend zu fahren. Ich bin gestern Rennradfahren gewesen, knapp 100 Kilometer, was auch bei dem Wetter mit den Windverhältnissen ganz schön ist, permanent in Geschwindigkeitsbereichen unterwegs zu sein und damit eben den anderen Fitness-Aspekt abzudecken. Und ich habe auch Bio-Mountainbikes. Aber um ehrlich zu sein, im Mix des Jahres stehe ich dann doch eher 80% auf meinen E-Bikes, weil der Gesamtnutzen mit dieser eierlegenden Wollmilchsau alles abzudecken einfach so riesengroß ist.
Also ihr hört daraus, beim Stefan gilt die alte Regel N+1. N+1 ist die richtige Anzahl von Rädern in der Sammlung, ist bei mir ähnlich. Wenn ich so meine Statistik der letzten Jahre durchgehe, es wird halt der Anteil vom E-Mountainbike, sowohl CX als auch SX, immer mehr. Und wenn ich normal Rad fahre, ich habe noch ein Gravelrad und auch ein Hardtail. Ich habe einen Bekannten in Stuttgart, der will nur Hardtail fahren. Das mache ich mit dem zweimal im Jahr. Ab und zu drehe ich noch eine Gravelrunde. Wenn ich lange fahren will, also so, ich versuche so eine 100 Kilometer Tour pro Monat, und das mache ich dann mit dem Gravelrad. Aber ganz ehrlich, die Fahrfreude auf dem E-Mountainbike, egal ob light oder full ist, da ist einfach der Fahrspaß am größten.
Noch, wir hatten vorhin da fiel das Wort Preis. Ich möchte es nochmal ansprechen. Vielen FahrerInnen sind Mountainbikes oder E-Mountainbikes immer noch irgendwie zu teuer. Glaubt ihr, dass sich da was verändern wird in Zukunft? Oder eher, werden die vielleicht eher sogar teurer, als sie jetzt sind?
Das geht ein bisschen parallel mit dem, was ich eben sagte. Die letzten 10 Jahre sind die Newtonmeter und die Wattstunden einfach kontinuierlich gestiegen. Also unsere Classic Plus damals, damit ist ja die Appleflow-Idee entstanden, 45 Newtonmeter, 288 Wattstunden. Und jetzt sind wir im Schnitt so bei 85 Newtonmeter und 750 Wattstunden. Das heißt, es hat sich alles verdoppelt. Und gleichzeitig sind jetzt aber mal die Kosten pro Newtonmeter, die Kosten pro Wattstunden sind nicht so dramatisch gefallen, dass sich eine Verdopplung der Werte entsprechend auch im Preis niederschlägt. Deswegen sind auch die Räder teurer geworden. Parallel kam natürlich das ganze Thema Design-Integration. Die Räder heute sehen ja viel, viel schicker aus als vor 10 Jahren. Da war ja alles eher dran geschraubt, jetzt ist alles designmäßig integriert, und das hat natürlich die Räder in Summe teurer gemacht, plus sie sind einfach performanter vom Fahrwerk, von den Bremsen, von den Laufrädern, von den Reifen. So, damit sind wir wahrscheinlich ähnlich wie beim Gewicht an so einer gläsernen Decke angestoßen, und jetzt ist natürlich schon die Frage, wie kommen die Preispunkte auch entsprechend wieder runter? Und dann kommt diese Aufspreizung vom Portfolio, dann muss man auch schauen, brauche ich immer gerade jetzt sagen wir im deutschsprachigen Raum mit der hohen Zahlungsbereitschaft, brauche ich immer den größten Akku, der macht das Rad schwer, aber auch teuer, ist ja das teuerste Komponente im ganzen E-Bike. Und ich glaube, da sehen wir auch bei den Kunden, dass es nicht immer das Größte in Newtonmeter und Wattstunden sein muss, also was den Katalogwert angeht. Und damit skalieren natürlich auch die Preise. Dann sehe ich schon, dass wir auch in den mittleren, unteren Preispunkten wieder mehr Angebote sehen werden.
Das ist ja eine gute Nachricht. Abschlussfrage. Sind wir schon soweit? Würde ich fragen, was steht bei euch als nächstes an? Du hast gerade gesagt, Eurobike, automatische Schaltung. Habt ihr noch was Spruchreifes in der Pipeline oder?
Da sprechen wir drüber, wenn es soweit ist. Natürlich, unser Antriebsportfolio ist jetzt gut gefüllt. Wir haben das smarte System jetzt quasi mit allen Antrieben, Batterien, Displays, Connectivity, Flow-App, das ist jetzt da. ABS geht vor allem weiter, das ist ganz, ganz wichtig. Wir kamen mehr beim ABS aus der Sicherheit, das geht jetzt in die Performance-Ecke, und wir sehen ja schon, dass die ersten sportlichen Athleten auch Rennen damit fahren, oder auch Nathalie Schneider ihre zweite Goldmedaille mit einem ABS gewonnen hat. Und da wird noch mehr kommen. Bei der elektronischen Schaltung wird noch mehr kommen, werden noch mehr Schaltungspartner kommen. Beim ABS werden mehr Bremsenpartner kommen. Also ihr seht, es geht jetzt dann auch in die Breite. Solche Technologien brauchen einfach Zeit, bis sie bekannt sind, bis sie akzeptiert sind, bis genügend Partner da sind. Wir machen ja keine eigene Schaltung, wir machen keine eigenen Bremsen. Und das alles steht eigentlich immer unter dem Grundgedanken, feel the flow. Und an welcher Stelle können wir den Flow für die vielen Radfahrer da draußen noch verbessern? Und da dürfte in den nächsten Monaten und Jahren noch viel von uns erwarten.
Extrem spannendes Statement, weil so, wenn man in der Mountainbike-Community sich umschaut, man immer das Gefühl hat, also Stefan, du hast es vorhin gesagt, wir stehen irgendwie eigentlich noch so ein bisschen am Anfang, aber da hat man natürlich das Gefühl, das Thema ist riesengroß, aber es kommt halt noch sehr, sehr viel anscheinend.
Also es kommt sehr, sehr viel und es kommt vor allem neue crazy Ideas von den Leuten, die die Produkte, die jetzt so umfangreich als Baukasten für jeden Use Case nutzbar sind. Und da kommen eben die verschiedenen Varianten, die die Leute nutzen mit den neuen Gedanken, mit der neuen Art und Weise Fahrrad zu fahren. Also ich sehe da noch ganz, ganz viel Potenzial, was das Thema E-Mountainbike betrifft.
Wundervoll. Dann danke ich euch beiden für eure Einblicke und die Expertise zum gesamten Thema Antriebe, Uphill Flow etc. an dieser Stelle. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn hier auf der Seite, wo ihr ihn gehört habt. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns dem Mountainbike-Magazin unter www.mountainbike-magazin.de. Ihr findet uns auf Facebook, YouTube und Instagram. Nicht vergessen, wir sind ein Magazin. Ihr könnt uns am Kiosk kaufen. Wir sind das orangene Magazin. Wir heißen Mountainbike. Und da findet ihr auch jede Menge andere Themen noch zum Thema E-Mountainbikes, Touren, Tests etc. Bleibt uns verbunden und bleibt sicher da draußen auf den Trails. Und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Erst recht mit oder ohne Motor. Aber wir wissen jetzt, bergauf mit Motor, mit ein bisschen mehr Flow. In diesem Sinne, danke dir, Klaus.
Vielen Dank, Christian, hat Spaß gemacht.
Danke, Stefan.
Ja, ich sage auch herzlichen Dank.
Und für euch da draußen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.